Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste, Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können.
Wir kümmern uns um die, die einen Dachschaden haben. So beschreibt er sein eigenes Geschäft. Das Familienunternehmen führt Jörg Dittrich in vierter Generation und auch die fünfte ist schon voll dabei. Die Bodenständigkeit und die, Zitat, herzlich direkte Offenheit auf der Baustelle habe er schon immer sehr gemocht. Das Unternehmen mit Herzstück in Dresden, noch ein Zitat, deckt, dichtet, klempnert und repariert alles, was ein Dach ist. Und das auch weltweit, von Schottland bis in den Senegal. Seit einem Jahr ist der 55-Jährige als oberster Handwerker des Landes, auch als Fürsprecher, als konstruktives Korrektiv und als Mahner unterwegs. Wir steuern auf einen Eisberg zu, wir müssen den Kurs wechseln, sagt Dittrich. Und das Handwerk ist der stabilisierende Kern unserer Gesellschaft. Dittrich fordert von der Bundespolitik langfristige Lösungen statt klein-klein. Geschätzt wird er auch dort, in der Politik, als harter, aber sehr fairer und verlässlicher Verhandlungspartner. Über Dachschäden, das Normenproduktionsmonster Europa und neue Narrative für die Zukunft des Unternehmertums sprechen wir heute mit dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Herzlich willkommen, Jörg Dittrich.
Erste Frage, der ZDH fordert in seinen Positionen ein positiveres Bild vom Unternehmertum. Das derzeitige Bild beschreiben Sie als abschreckend. Was ist passiert? Was muss passieren?
Wir sprechen in fast allen Bereichen der Gesellschaft von Zeitenwende. Das geht bei der Außenpolitik los, ist aber natürlich vor allem mit dem demografischen Wandel und der Digitalisierung verbunden. Wenn Sie sich die Situation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrachten, um die man wirbt, dass sie bei einem arbeiten und dass man attraktive Arbeitsverhältnisse hat, dann betrifft dies eben genauso die Selbstständigkeit und die Attraktivität. Die Zeit, in der sich Menschen selbstständig gemacht haben, weil sie Angst vor Arbeitslosigkeit hatten oder weil sie ihren Wohnort nicht verändern wollten, die ist vorbei. Und das ist in der Gesellschaft und im politischen Denken überhaupt noch nicht angekommen, dass man auch um die Menschen werben muss, die Verantwortung übernehmen. Das ist kein Selbstläufer mehr.
Ich springe gleich mal zur Europawahl als einer der nächsten Höhepunkte. Einheitliche Standards in den Vergabeverfahren, Europabildung, Fachkräftebedarf, Zölle, Bürokratie. Das sind alles aktuelle Forderungen und Fragen des Handwerks an die Politik. Wie optimistisch sind Sie und welche Erwartungen haben Sie da?
Europa ist zuallererst ein Friedensprojekt. Schauen Sie in die Ukraine, nach Nordirland, auf den Balkan und leider auch Nahost. Überall dort, wo die Länder es nicht schaffen, miteinander zu agieren, gibt es Probleme. Leider müssen wir zuallererst daran erinnern, dass Europa ein Friedensprojekt ist. Leider, weil die Gegebenheiten auf der Welt andere sind. Auf der anderen Seite wird Europa in Europa nur noch als Normenproduktionsstätte wahrgenommen. Und das ist nicht gut. Wir müssen an diesem wunderbaren Gedanken des friedlichen Miteinanders auch wirtschaftlich arbeiten. Und das heißt, dass die Bürokratie, die von Brüssel kommt, eingedämmt werden muss, damit die Idee der Gemeinschaft nicht weiter Schaden nimmt. Insofern ist die Europawahl eine besonders wichtige Wahl für uns, weil sie viel für die Zukunft unserer Gesellschaft und für unsere Kinder ausmacht. Wir müssen gemeinsam schauen, dass Europa sich auf die Dinge konzentriert, für die wir es brauchen. Gemeinsame Standards, grenzübergreifende Möglichkeiten des Arbeitens, aber eben nicht immer neue Vorschriften, die es gerade auch kleinen Betrieben, Handwerksbetrieben immer schwerer machen, im Wettbewerb zu bestehen.
Jetzt zitiert die Deutsche Handwerkszeitung eine Handwerkerin nach einem Besuch im Europäischen Parlament, dass die EU einen gemeinsamen Traum braucht für Handwerker auch. Wie sieht der aus für Sie?
Auf europäischer Ebene ist es genauso wie auf der nationalen. Wir brauchen wieder positive Narrative, eine positive Erzählung über die Zukunft. Ich denke, dass das einer der Fehler ist, den wir als Gesellschaft gemacht haben, nur mit Angst zu agieren und gegen etwas zu sein. Es ist ein Unterschied, ob ich gegen die Erderwärmung kämpfe oder für ein besseres Klima. Nebenbei gesagt auch ein besseres Klima in der Gesellschaft des Miteinanders. Das Ziel, bis 2045 CO2-neutral zu sein, das ist noch keine positive Erzählung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gemeinsam aufmachen, das positive Bild der Zukunft zu zeichnen. In der Innung, in der Region, aber eben auch auf der großen Ebene Europas. Das ist mein Wunsch an alle, die sich dort zur Wahl stellen, nicht gegen den Euro, gegen offene Grenzen, gegen irgendetwas zu sein, sondern für eine positive Erzählung der Gemeinschaft und gerade auch dieser europäischen Idee.
Jetzt ist eines der drängendsten Probleme, mit denen Sie sich gerade befassen müssen, natürlich die Unternehmensnachfolge. 25% der betriebsübergebenden Inhaber im Handwerk sind 60 Jahre und älter. Das betrifft etwa 125.000 Betriebe in den 5 kommenden Jahren. Wie ist das zu bewältigen und welche Folgen hat das potenziell für die deutsche Wirtschaft?
Unser Wohlstand, unsere Zukunft hängen davon ab, ob wir genügend junge Menschen finden, die bereit sind, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Das gilt es in die Gesellschaft zu tragen, weil Unternehmertum trotzdem eine Minderheit ist. Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft und das bedeutet, dass Leistung nötig ist, bevor man soziale Dinge angehen kann. Unsere Mahnung und Forderung, dieses Unternehmertum in den Fokus zu nehmen und es attraktiv zu gestalten. Das beginnt bei der Frage, ob junge Menschen es als attraktiv und erstrebenswert ansehen, sich selbstständig zu machen. Das geht aber auch um die Frage, die Älteren länger in der Selbstständigkeit zu halten. Und ich sage immer scherzhaft, ich halte es nicht für klug, mit 60 Jahren schon in Rente zu gehen. 30 Jahre Urlaub, das wird auch irgendwann langweilig, wenn man sich die steigende Lebenserwartung der Menschen ansieht.
Bedeutet das nicht, dass alle die jetzt 60 sind und darüber nachdenken, ihr Unternehmen zu übergeben, einfach noch 20 Jahre weitermachen könnten?
Aus meiner Beobachtung sehe ich ganz viele Menschen, die auf der einen Seite den Druck und den Stress gern ein Stück zurückfahren möchten, für alles verantwortlich zu sein. Und dann, wenn diese Leute da aber diese Verantwortung losgeworden sind, stellen sie fest, dass das in Wahrheit ihr Leben ist und dass sie das doch auch geliebt haben. Und deswegen sehe ich auch Leute, die sogar zurückkehren, die danach fragen, ob sie wieder Teil sein können. Vielleicht kann es uns gelingen, einen weicheren Übergang auch in den Ruhestand zu finden und nicht zu sagen, heute bist du drin, morgen bist du draußen, sondern auch Teams zu bilden, dass Ältere doch noch weitermachen und Freude daran haben, Jüngeren zur Seite zu stehen, gebraucht zu werden und dadurch auch gesund zu bleiben.
Jetzt haben Sie in Ihren Positionen oder in Positionen des ZDH schon festgestellt, dass die Übergabe in den Handwerksbetrieben meist überwiegend, ich zitiere, schon entschieden ist. Es ist also klar, wer den Betrieb übernehmen soll. Das ist doch eine sehr positive Nachricht. Das Bild, das öffentlich gezeichnet wird, ist doch ein anderes, oder?
Es war schon immer so, dass im Handwerk Familiennachfolgen der Idealfall sind. Wir sehen aber deutlich, dass die Zahl der familiären Nachfolge sinkt, weil vielleicht andere Interessen, andere Talente zu sehen sind, aber eben auch, weil die Selbstständigkeit nicht mehr als alleiniges Ziel des Lebenslaufes gesehen wird. Und das hängt mit dem bürokratischen Aufwand und der riesigen Verantwortung zusammen. Da hängt so viel juristischer Druck hinten dran, dass es dann auch Menschen gibt, die sagen, diesen Druck möchte ich mich nicht aussetzen. Und ich sage zu Ihnen, der Druck ist zu groß. Einzelne Menschen so in Verantwortung zu drücken, dass es zu viel Last auf den Schultern dieser Menschen ist.
Neben der Nachfolge gibt es natürlich andere drängende Probleme, die für Sie auf der Tagesordnung auch stehen. Da gibt es die drei großen Ds, Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Wie ist das Handwerk dort aufgestellt?
Ich sehe dort fast ausschließlich positive Entwicklungen. Natürlich ist Anpassungsfähigkeit gefragt, wenn wir das Beispiel Digitalisierung nehmen. Und trotzdem überwiegen die Chancen, weil wir als Handwerk die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen können, unsere Berufsbilder aber weniger von Substitution bedroht sind, als das in einem Verwaltungsberuf beispielsweise der Fall ist. Und diese positiven Dinge herauszuziehen, zu sagen, bei uns im Handwerk kannst du Digitalisierung Digitalisierung erleben, mitgestalten, aber der eigene Beruf wird sich weiterentwickeln, positiv. Das ist eine schöne Sache. Dekarbonisierung, der zweite Vorname des Handwerks lautet Nachhaltigkeit. Wir reparieren schon seit Tausenden von Jahren. Wir sollten darauf achten, dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Weitergabe von Wissen und Tradition mehr mit uns verbunden wird. Wir sollten einfach mal drauf hören, wie das Handwerk das in den letzten Jahrtausenden gemacht hat, mit der Weitergabe von Wissen, damit unseren Einfluss auch vergrößern in der Gesellschaft zum positiven Wandel dieser 3Ds.
Wunderbar, Sie haben ja gerade ein Stichwort zugespielt, die digitale Verwaltung. Bürokratieabbau steht bei Ihnen ganz oben auf der politischen To-Do-Liste. Als überbordend beschreiben Sie das, besonders die bürokratischen Hemmnisse.
Wir können als Handwerk uns nicht selbst helfen bei der Entbürokratisierung. Aber die Bürokratie kommt von außen und ist nicht von uns gemacht. Wenn wir diese Transformationen und Herausforderungen bewältigen wollen, dann müssen wir wieder mehr Spielraum geben. Warum gibt es so wenig Spielraum? Weil wir es übertrieben haben, wie der Bundeskanzler auch sagt, und alles geregelt haben und uns dadurch selbst gefesselt haben. In dem Glauben, dass es dadurch gerechter oder besser wird, haben wir uns so eingeschränkt, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind und es ist dadurch eben nicht besser geworden. Und deswegen die dringende Ermahnung an uns alle, dort mehr Luft zum Atmen zu lassen für unternehmerisches Tun, für neue Ideen. Wir müssen uns ehrlich machen. Zwei Punkte. Das, was weg kann, wo wir sagen, wir brauchen mehr Freiheit, das muss umgehend passieren. Und es gibt Dinge, die wir in der Bürokratie weiter brauchen werden und die müssen digitalisiert werden, damit sie weniger Aufwand erzeugen. Da brauchen wir das neue Deutschland-Tempo.
Ich komme noch mal auf den Fachkräftemangel. Das Handwerk ist ein ausbildungsstarker Wirtschaftsbereich, schreiben Sie. Sie fordern flexible Qualifizierungswege, die Gleichstellung von Meisterbrief und akademischem Abschluss und eine optimierte Berufsorientierung, ein verändertes Bildungswahlverfahren. Was meinen Sie damit?
Wir brauchen eine echte Bildungswende. Aber Bildung lautet eben nicht nur Abitur und dann Studium, sondern Bildung lautet auch berufliche Bildung und zum Beispiel Selbstständigkeit. Auch das führt zu Wohlstand. Wir priorisieren überall. Aber bei der Frage, wo junge Menschen gebraucht werden und wo ihre tatsächlichen Talente liegen, dort machen wir es nicht. Das ist die eine Seite. Die andere, die Sie angesprochen haben in der Frage, ist auch, was das Handwerk selbst tun kann. Und da gilt es zum einen, die Attraktivität der Berufsbilder, die wir schon haben, besser nach außen zu kommunizieren, weiter daran zu arbeiten, dass diese Berufsbilder an Attraktivität gewinnen und es bedeutet auch, diese Berufsbilder weiterzuentwickeln. Dann wird es notwendig sein, Ausbildungen zu verändern, dort auch einen leichteren Zugang zu gewähren. Das wird uns im Handwerk schwerfallen, weil wir doch gern unsere Tradition bewahren wollen. Aber ich ermahne uns selbst, Fähigkeiten zu vermitteln, die auch in Zukunft gewerkeübergreifend benötigt werden. Und der letzte Punkt ist dann der Wettbewerb, in dem wir stehen, um Talente der jungen Menschen, wird auch über das Geld entschieden.
Ein Evergreen für Handwerksbetriebe ist die Unternehmensfinanzierung. Sie haben schon von Bürgschaftsbanken und dem System, das wir in Deutschland genießen, gesprochen. Wenn die Hausbank einen Kredit nicht ohne Sicherheit gibt, haben Handwerksunternehmen ja eine Alternative, die Bürgschaft, und Handwerksbetriebe sind auch rege Nutzer. 25% aller Bürgschaften in Deutschland gehen an Handwerksbetriebe. Warum ist dieses Finanzierungsinstrument im Handwerk so beliebt? Welche Vorteile hat es?
Es geht um Subsidiarität, Entscheidungen durch die Betroffenen. Es ist nun mal ein Unterschied, ob ein Kreditinstitut ein Geschäft machen muss und möchte oder ob eine Selbsthilfeeinrichtung Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann, weil in den Verwaltungsräten der Bürgschaftsbanken eben auch die Wirtschaft vertreten ist und demzufolge der ganze Blickwinkel darauf ist. Und deswegen sind die Bürgschaftsbanken so immens wichtig für die gesamte Wirtschaft und im Speziellen, wie Sie es gesagt haben, eben auch für das Handwerk, um Dinge zu ermöglichen, die vielleicht im normalen Bankenalltag so nicht finanziert werden, wo eine Bürgschaftsbank aber aus der Erfahrung von vielen Bürgschaften sagen kann, doch, wir wissen, ob die Person mit den Fähigkeiten und dem Geschäftsmodell am Ende dieses Risiko auch tragen können wird. Da gibt es natürlich auch mal eine Niederlage, aber in der Summe funktioniert das Ganze.
eine andere Sleeping Beauty, nenne ich sie mal, in der Unternehmensfinanzierung sind Beteiligung fürs Handwerk. Warum ist Beteiligungskapital noch so unbekannt im Handwerk?
Handwerkerinnen und Handwerker streben Unabhängigkeit an. Es fällt einem Familienbetrieb schwer, sich hoch zu verschulden und Risiken zu tragen, die dann vielleicht ja auch die ganze Familie schultern muss. Und deswegen ist so eine Beteiligung nicht die allererste Wahl. Aber auch hier gilt Zeitenwende. Es wird ein wichtiges Instrument werden. Wir sollten dafür werben. Man darf ja nicht vergessen, dass auch im Prüfungsprozess man ja in Wahrheit so ein bisschen eine fast kostenfreie Unternehmensberatung noch mitbekommt. Wie Sie es gesagt haben, ist es noch die schlafende Schöne. Es sollte erwachen, diese schlafende Schöne, zum Riesen werden, auch bei was die Beteiligungen angeht.
Lassen Sie uns zum Bild vom Unternehmertum zurückkehren. Sie wünschen sich Freiräume, die Gestaltung ermöglichen. Für den Unternehmer, den Handwerker, was stellen Sie sich da vor?
Heutzutage in Zeiten von Work-Life-Balance müssen wir ja die Frage stellen, warum sollen Menschen in die Selbstständigkeit gehen? Ich glaube, dass es in der Gestaltungsmöglichkeit liegt, dass Menschen sich dafür entscheiden, frei über ihre eigene Zukunft und auch über Produkte und Abläufe entscheiden können. Und gerade deswegen sind die Gestaltungsspielräume so wichtig. Und an genau dieser Stelle sind wir auf der falschen Straßenseite unterwegs, weil Selbstständigkeit immer misstrauisch betrachtet wird. Wir haben eine Misstrauenskultur in den Amtsstuben etabliert gegenüber Selbstständigkeit, einen Dauerverdacht gegenüber den Selbstständigen, und das muss unbedingt enden. Beim Tatort gab es zwischen Mitte der 70er Jahre und 2015 ungefähr 1300 Folgen. Und wie häufig war der Gärtner der Mörder? Nur einmal. Aber es war übermäßig viel, weit über 100 Mal der Unternehmer. Wenn wir diese Geschichte immer wieder erzählen, dass Selbstständigkeit zu krimineller Handlung verleitet, dann werden wir nie ein positives Bild in der Gesellschaft haben, dass Selbstständigkeit so unglaublich wichtig ist für unser Gemeinwesen.
Gerade ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen worden. Immer mehr Tischlereien, Sanitär-, Dachdecker-, Malerbetriebe setzen darauf. Treibt das Bauhandwerk die Bauwende voran?
Als Dachdeckermeister kann ich schon allein in meinem Beruf sehen, wie stark die Dinge sich gewandelt haben. Und deswegen ist mir überhaupt nicht bange, dass das Handwerk in seiner Agilität diese Chancen ergreifen wird und sich einfach weiterentwickelt, so wie die letzten Tausenden von Jahren auch.
Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Jörg Dietrich. Das war Staffel 2, Folge 4 des Ermöglicher Podcasts. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin.